Jetzt wird's kurz hart für euch. Ihr müsst ehrlich zu euch selber sein. Ja, ich meine, ich hoffe, ihr seid ehrlich zu euch selbst. Aber Gedanken wie, oh Mann, der sollte mich das lieber machen lassen. Ich kann das doch viel besser. Ja, oder das vielleicht sogar auszusprechen. Oder Gedanken wie, macht ihr das jetzt absichtlich, nur um mich zu ärgern? Die kennen wir sicherlich alle. Ja, in der einen oder anderen Weise haben wir sie alle schon gehabt. Und wir sind uns auch dessen bewusst, dass es sich hierbei um Sünde handelt. Ja, weil wir uns entweder über den anderen erheben, indem wir sagen, ich kann es viel besser, oder indem wir nicht die Wahrheit denken, indem wir sagen, mach dir das jetzt, um mich zu ärgern. Und das passiert auch heute noch, auch in Gemeinden heute noch, auch in unserer Gemeinde wahrscheinlich. Ja, aus dem Grund, weil wir nicht perfekt sind. Aber diese Gedanken können eine Gemeinde zerstören. Das sehen wir in Gottes Wort, wie Paulus sie auch darauf aufmerksam macht. Und manchmal sind wir doch auch dabei zu denken, oh, ich hätte lieber so eine Gemeinde wie früher, die Paulus gegründet hat. Ja, früher war alles besser, so sagt man heute in der Umgangssprache. Aber das ist ein Irrtum. Und die Probleme und diese Gedanken, die gab es schon damals. Aber lasst uns zunächst einmal, bevor wir in unseren Text heute einsteigen, zurückblicken und kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben. Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. So fängt Paulus den Philipperbrief an, den er um circa 61 nach Christus aus seiner Haft in Rom, aus der ersten, schreibt. Neben dem Philipperbrief schreibt er auch noch den Epheserbrief, Kolosserbrief und den Philemonbrief. Wir haben uns seine Gefangenschaft etwas näher angeschaut und festgestellt, dass er nicht in einem dunklen Kerker saß und da vor sich hin vegetierte. Vielmehr wohnt er in einem Mietshaus und muss sich selber versorgen. Dabei wohnt er nicht alleine, sondern er ist an einen Soldaten gekettet. In den folgenden Versen des Philipperbriefs wird seine Dankbarkeit und seine Freude über die Philipper zum Ausdruck gebracht und er dankt ihnen für ihre Gemeinschaft am Evangelium, für ihre Anteilnahme und für ihr Mitwirken an der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Wir können in Vers 4 auch sehen, dass er für alle mit Freuden Fürbitte tut. Diese Fürbitte äußert sich dann in den Versen 9 bis 11. Er betet für überströmende Liebe in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Er betet darum, dass sie eines Tages lauter und ohne Anstoß vor Christus stehen und ist sich dessen bewusst, dass das alles nur durch Christus und zur Ehre Gottes geschieht. Jetzt endlich, denken sich die Philipper, kommt er auch mal zu seiner gegenwärtigen Situation in Rom. Aber Paulus macht es geschickt, indem er seine Situation gebraucht, um aufzuzeigen, wie Gott wirkt in Rom. Wir haben uns seine Situation in Rom das letzte Mal in zwei Punkten angeschaut, die ihr hoffentlich noch aus dem FF könnt. Es war zum einen seine Fesseln. Wir haben betrachtet, wie es zu diesen Fesseln gekommen ist und dass Gott schon vorausgesagt hat, dass er um seines Namens willen leiden wird. Und zum anderen die Förderung des Evangeliums in diesen Fesseln. Paulus verkündigt das Evangelium auch in seinen Fesseln und wir haben auch gesagt, dass so ein Soldat wahrscheinlich eher an Paulus gekettet war, wie dass Paulus an einen Soldaten gekettet war, weil Paulus die Zeit genutzt hat, um zu evangelisieren, um Gottes Wort groß zu machen. Und wir haben auch gesehen, dass Paulus Fesseln auch die meisten der Brüder ermutigen, sie ermutigen, das Evangelium in Freimütigkeit und ohne Furcht weiterzugeben. Und als wir uns diesen Teil kurz angeschaut haben, die meisten der Brüder, habe ich euch schon einen leichten Vorgeschmack auf das gegeben, was wir heute betrachten wollen. Bevor es aber soweit ist und bevor wir uns mit dem Text, der uns heute beschäftigt, auseinandersetzen wollen, der in Philipper 1, die Verse 15 bis 18 steht, müssen wir uns etwas näher vor Augen halten, was das Evangelium, die gute Nachricht überhaupt ist. Ja, es geht nicht nur darum, anderen Menschen mal schnell von Jesus zu erzählen. Ja, wir gehen auf die Straße und machen die Menschen darauf aufmerksam, dass sie einen Retter brauchen und dass dieser nur in Jesus Christus zu finden ist. Wenn es aber so einfach wäre, dann könnten wir auch einfach ein Schild hier draußen an die Straße stellen, wo drauf steht, du brauchst Jesus. Ja, die Verkündigung des Evangeliums beinhaltet aber mehr, als nur zu sagen, du brauchst Jesus. Was sagt Jesus denn seinen Jüngern, was wir als den Missionsbefehl kennen? Geht hinaus und sagt allen, dass sie mich brauchen? Vielmehr sagt er doch, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Amen. Es geht Jesus um mehr als nur zu sagen, du brauchst Jesus. Wir sollen ihn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, verkündigen. Und das, indem wir nicht nur zu Jüngern machen, sondern auch zu lehren, was er gelehrt hat, nämlich den gesamten Ratschluss Gottes, vom Anfang bis zu den letzten Dingen. Mit anderen Worten, wir verkündigen Christus als den Retter der Welt, den Gekreuzigten um unserer Sünde willen und den Auferstandenen. Er hat den Tod besiegt. Das sollen wir auch weiter sagen. Das ist die Essenz des Evangeliums. Darin findet es seinen Höhepunkt. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es damit nicht getan sein soll. Ja, wenn Menschen durch Gottes Gnade gerettet werden, wenn sie die Entscheidung treffen, sich ganz und gar dem Herrn unterzuordnen, dann muss man gelehrt werden. Dann müssen sie gelehrt werden in dem, was Christus gelehrt hat. Die Bekehrung ist nicht etwa das Ende des Christseins, ja, sondern vielmehr, es ist der Anfang des Christseins. Es ist die Neugeburt, die den Säugling, den geistlichen Säugling, von der Milch zur festen Speise heranführen soll. Und das geschieht, indem wir sie alles lehren, was Christus uns in seinem Wort gelehrt hat. Und oft wird dieser Teil des Missionsbefehls versäumt. Ja, und nach dem Macht zu Jüngern alle Völker, irgendwie ausgeblendet. Ja? Wenn aber die Verkündigung im Neuen Testament betrachtet wird, dann können wir sehen, wie ernst es mit der Lehre war, die auf die Evangelisation folgen sollte. Und dass es nicht nur darum ging, in der Quantität zu wachsen, auch in der Anzahl der Leute, die jetzt in die Gemeinde kommen, meinetwegen, sondern vielmehr in der Qualität. Die Pfingstrede, der Ursprung der Gemeinde etwa, Paulus fängt bei den Propheten an und endet seine Rede damit, dass Jesus von Gott zum Herrn und Christus gemacht wurde. Er ist sowohl Gott als auch Messias. Oder Philippus in seinem Gespräch mit dem Kämmerer. Der Kämmerer studiert Jesaja und Philippus sagt nicht, ach, lass mal Jesaja auf die Seite legen, du brauchst nur Jesus. Nein, er fängt an beim Propheten Jesaja, der Christus als das Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde, verkündigt und hört auf bei Jesus Christus. Und später sehen wir, dass Paulus das Evangelium verkündigt, denn dazu war er ja bestimmt, wie wir in unserem Text an die Philipper gleich lesen können. Da heißt es, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Und seine Berufung ist uns auch noch deutlich vor Augen oder in den Ohren. Da sagt Gott nämlich, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Und wenn wir seine Reden anschauen, die Berichte lesen, die Lukas über ihn schreibt in der Apostelgeschichte, dann hat sich seine Evangeliumsverkündigung nicht nur auf die Worte "Du brauchst Jesus" bezogen. Sonst hätte er wohl nicht von früh bis spät erzählt, wenn es in Apostelgeschichte 28 heißt, diesen legte er von morgens bis abends in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft, und jetzt ausgehend von dem Gesetz Moses und von den Propheten. Ja, fängt ganz vorne an. Und die einen ließen sich davon überzeugen, was er sagte, und die anderen blieben ungläubig. Das Evangelium ist in seiner Essenz, in seinem Hauptpunkt, also der Tod und die Auferstehung Christi, aber es beginnt schon mit dem Gesetz Moses, von der Schöpfung bis zu den letzten Dingen. Der gesamte Ratschluss Gottes, sein gesamtes Wort gehört dazu und muss betrachtet und gelehrt werden. Nicht nur das, Paulus bittet die Epheser auch, dass sie für ihn beten sollen, dass, jetzt Originalton Paulus, mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Er war sich dessen bewusst, dass er das Evangelium verkündigen soll und dass mehr dazugehört als nur diese einfachen, schnell gesagten Worte. In dem Brief an die Christen in Rom, den Paulus einige Jahre früher schrieb, schreibt er von seiner Überzeugung. Da heißt es, und ihr habt diesen Vers auf eurem Gemeindeblatt vorne, denn ich schäme mich des Evangeliums für Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Wir sehen, wie er dieses Evangelium im Römerbrief sorgfältig auslegt. Ja, indem er bei Adam anfängt, ganz am Anfang, und der damit verbundenen Verdorbenheit, die bis heute in unsere Zeit, in unsere Kinder, in unsere Kindeskinder und so weiter hineinreicht. Und er hört auf bei Christus und der damit verbundenen Gerechtigkeit. Und das verkündigt er klar und deutlich, wenn er immer wieder schreibt, also, schreibt er da, und das ist jetzt wieder eine Wiederholung von dem, was er gerade vorher gesagt hat, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das Evangelium findet seinen Höhepunkt im Kreuz, in dem, dass Christus, der keine Sünde kannte, für dich und für mich zur Sünde gemacht wurde, damit ich Vergebung erfahren können, weil der Zorn Gottes an unserer Stelle auf ihn gekommen ist. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das der Höhepunkt ist, aber dass der ganze Ratschluss Gottes dazugehört und wir ihn nicht ausklammern dürfen. Wir können das Evangelium nicht in den vier Punkten zusammenfassen, denn es gehört mehr dazu als diese vier Punkte. Die Lehre ist unheimlich wichtig. Lasst uns mit diesem Wissen im Hinterkopf, dass das Evangelium mehr ist als nur Christus als den Gestorbenen und Auferstandenen zu verkündigen, sondern auch zu lehren. Lasst uns mit diesem Wissen im Hinterkopf anfangen, die Motivation, das Evangelium zu verkündigen, zu betrachten. Der Text, den wir gemeinsam lesen wollen, und ihr dürft ihn aufschlagen, befindet sich in Philipper 1, Verse 15 bis 18. Philipper 1. Und der Text macht es eigentlich relativ deutlich und macht uns die Gliederung sofort klar, sobald wir in Vers 15 schauen, wenn wir uns die Motivation, das Evangelium zu verkündigen, anschauen. Da heißt es nämlich in Vers 15, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. In den folgenden zwei Versen, 16 und 17, geht Paulus da etwas näher drauf ein, indem er schreibt, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Mit diesen zwei Gruppen wollen wir uns auseinandersetzen und dann die Reaktion von Paulus betrachten, die in Vers 18 deutlich wird. Zunächst einmal die erste Motivation aus Neid und Streitsucht. Diese Verkündiger werden von Paulus hier in Vers 15a und 16 beschrieben. Und wir sehen schon in Vers 14, dass Paulus darauf Bezug nimmt. Ja, die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Also, nicht alle sind ermutigt und hier sehen wir diejenigen, die nicht zu den meisten Brüdern gehören. Ja, denn Paulus schreibt, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Was sind hier die zwei häufigsten Auslegungstheorien, die wir uns kurz betrachten wollen? Zum einen haben wir das Lager, das davon ausgeht, dass es sich hier um Ungläubige handelt. Ja, die sagen, es sind die Judaisten, die Paulus verfolgt hatten und ihm widersprachen, wo sie nur konnten. Die wollten Paulus Leid zufügen. Das ist offensichtlich. Sie haben es immer wieder versucht. Das wird anhand dieser Stelle angenommen, da sie aus Selbstsucht nicht lauter und mit der Absicht, Paulus Schmerz zuzufügen, das Evangelium verkündigen. Wenn wir aber in den direkten Kontext gucken, dann müssen wir erkennen, dass es sich hier vielmehr um gläubige Geschwister handeln muss. Indem das Paulus schreibt, in Vers 18, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiter freuen. Die Tatsache, dass es sich hier um Geschwister handelt, macht diese Stelle noch viel dramatischer, als sie schon ist. Paulus nimmt ja an, dass Angriffe kommen. Er rechnet ja damit. Und anhand von Vers 18 können wir eindeutig sehen, dass das Evangelium hier nicht falsch verkündigt wird. Sonst hätte sich Paulus in keinem Fall gefreut, was aus Galater 1 ab Vers 6 deutlich wird. Galater 1 ab Vers 6, lasst uns das kurz aufschlagen, schauen, was dort steht. Galater 1 ab Vers 6. Da schreibt Paulus, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, wenn es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und hier sehen wir, wie es deutlich wird, dass es sich in unserer Philipperstelle um Geschwister handelt, um solche, die sich Geschwister nennen, die Geschwister sind. Und der Kommentar, das Neue Testament erklärt und ausgelegt, der fasst diese Stelle aus Philipper 1 folgendermaßen zusammen, Zitat. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nicht, wie manche Exegesen annehmen, um Judaisten. Denn Paulus sagt ausdrücklich, dass sie Christus predigten, wenn auch aus unaufrichtigen Motiven. In den Augen der Judaisten aber lag der Weg zum Heil in der Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes, weshalb Paulus sie als Prediger eines anderen Evangeliums streng getadelt hatte, das haben wir gerade gelesen. Da im Philipperbrief jedoch nicht davon spricht, dass ein anderes Evangelium verkündigt wird, scheint es sich bei denen, die ihm Trübsal bereiten wollten, also wohl eher um Gläubige zu handeln, die Paulus und seine Vorgehensweise aus irgendeinem Grund ablehnten. Zitat Ende. Und das ist so traurig zu sehen, dass Gläubige versuchen, ihrem Bruder Paulus Schmerzen zuzufügen. Wir haben gesehen, dass Paulus Angriffe von Ungläubigen erwartet, dass er auf Schritt und Tritt Verfolgung erlitten hat, wie wir auch letztes Mal näher betrachtet haben. Und jetzt auch noch Verfolgung aus den eigenen Reihen. Ihr Lieben, das muss ihn tief getroffen haben. Es muss ihn tief getroffen haben, wenngleich er vorbildlich reagiert und sich freut, dass das Evangelium verkündigt wird, weil er das große Ganze im Blick hat und nicht nur auf sich selbst schaut und sich um sich selbst dreht. Aber zurück zu Philipper 1. Lasst uns die erste Motivation etwas näher betrachten, aus Neid und Streitsucht. Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch mehr Bedrängnis zuzufügen. Zunächst verkündigen sie Christus aus Neid. Im Griechischen mit dem Wort phtonos ausgedrückt, ist es der Wunsch, dass der andere etwas nicht hat, was ihm rechtmäßig zusteht, oder sich zu wünschen, der andere hätte es gar nicht, oder weniger davon. Ja, ich sag's noch einmal. Neid ist der Wunsch, dass der andere etwas nicht hat, was ihm rechtmäßig zusteht. Oder dass er sich wünscht, oder sich zu wünschen, der andere hätte es gar nicht oder weniger davon. Und das können wir nicht nur im Leben von Paulus finden und wie er angegriffen wurde. In diesem Fall von Geschwistern. Ja, sondern wir sehen es auch im Leben anderer und vor allem im Leben Jesu. Da heißt es in Matthäus 28, als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, es geht hier um die Freilassung von Barabbas oder Jesus, welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse, Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? Denn Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Christus wurde aus Neid ausgeliefert und spätestens hier, wenn wir die weitere Geschichte dort sehen, die weiteren Ereignisse betrachten, wird uns deutlich, zu was Neid, welche zerstörerische Macht Neid haben kann. Paulus führt Neid auf in einigen Stellen und vor allem erinnert er Titus mit folgenden Worten daran. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachtigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Aber die Freundlichkeit und Menschenlieb Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Band der Wiedergeburt, und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, Titus 3, 3 bis 5. Mit anderen Worten, die auch Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und auch Petrus befiehlt seinen Empfängern in 1. Petrus Kapitel 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Ohne Zweifel sind wir durch Gottes Gnade in der Lage, das abzulegen. Aber wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass wir als Christen weiterhin sündigen und es oftmals versäumen, Gott und seinem Wort zu gehorchen. Wir sind errettet, aber wir sündigen trotzdem noch. da dürfen wir auf die Knie fallen und um Vergebung beten. Neid, also sich zu wünschen, dass die andere Person das nicht hat, geht ziemlich nah einher mit Eifersucht, nämlich sich das zu wünschen, was der andere hat. Diejenigen hier, die Paulus also Schmerz und Leid zufügen wollten und so das Evangelium aus Neid verkündigt haben, wünschten Paulus seine Begabung, seine Segnungen, seinen Intellekt, seinen früchtetragenden Dienst und wahrscheinlich auch seine Stellung in der frühen Gemeinde nicht. Sie rechneten es ihm nicht zu und wollten selber besser dastehen wie Paulus. Die Verbindung zwischen Neid und Eifersucht wird deutlich. Es kann sogar sein, dass sie ihm die Erscheinungen Christi, von denen wir in Apostelgeschichte 9, Kapitel 18, Kapitel 22 und 23 lesen können, nicht gegönnt haben. Und ohne Zweifel, das wissen wir, war Paulus eine der wichtigsten Personen in der frühen Gemeinde. Er hat das Evangelium in die heutige Türkei getragen und nach Griechenland gebracht. Er hat das Evangelium verteidigt, als Angriffe der Judaisten kamen, und darum wurde er beneidet. Die Konsequenz daraus ist, dass sie von Neid und Eifersucht zerfressen waren. Und Paulus mehr als eine Bedrohung für ihren Dienst ansahen. Diese Menschen waren nicht Antichristus, sondern sie waren vielmehr Antipaulus. Aber nicht nur aus Neid haben sie ihn verkündigt, haben sie das Evangelium verkündigt, sondern auch aus Streitsucht. Eris ist das griechische Wort, das hier mit Streitsucht übersetzt wird und bezieht sich auf eine Auseinandersetzung, die von einer feindseligen Einstellung, von einer feindschaftlichen Einstellung herrührt. So wie es hier gebraucht wird, ist es im Zusammenhang mit Neid und Eifersucht, aber auch anderem sündigen Verhalten wie Gier und Bosheit zu sehen. Und dazu zwei Stellen, die ich euch vorlesen möchte. Paulus schreibt wieder beide dieser Stellen und da können wir lesen: Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Paulus führt diese Liste noch fort in Römer 1, Abvers 29. Und dann zum anderen schreibt Paulus, offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit. Und auch hier führt er die Liste in Galater 5 noch weiter. Der Neid und die Eifersucht, ihr Lieben, führen unweigerlich zu einem Konkurrenzdenken, zur Feindseligkeit und letzten Endes zu einem Konflikt und Streitsucht. Und Paulus warnt auch davor und schreibt von Irrlehrern, dass sie nur von Streitfragen geplagt sind, wenn er an Timotheus schreibt, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nicht, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung und böse Verdächtigungen entstehen. 1. Timotheus 6. Wir sehen also, dass Neid und Streitsucht sündiges Verhalten sind. Und dass es eine Reihe von Sünden steht, die in unseren Augen scheinbar noch viel schlimmer sind als Neid oder Streitsucht. Aber sie zerteilt, sie zerstört, wie Sünde eben zerstört. Solche Streitsucht sehen wir auch im Leben der korinthischen Gemeinde. Das wohl beste Beispiel dafür, dass früher gewiss nicht alles besser war. Ja, dort ist nämlich dem Paulus zu Ohren gekommen. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, hier sieht man gleich die Teilung, ja, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen Paulus getauft? 1. Korinther 1, 11 bis 13. Diese Gemeinde hat es in sich und sie stellten sich übereinander. Ja, sie waren von Neid und Streitsucht geplagt. Und dennoch nennt Paulus sie Brüder. Dennoch sind es Geschwister, die Paulus hier streng zurechtweist, indem er seine zwei Briefe an die Korinther schreibt. Aber zurück zum Text aus Philipper 1. Wir sehen also, dass da Verkündiger waren, die sich überhoben haben und Paulus schlecht machten. Ja, und wenn Paulus das hier so schreibt, dann geht es Paulus nicht darum, Mitleid zu bekommen, wenn er von diesen Verkündigern spricht. Ja, vielmehr kontert er ihre Angriffe und zeigt auf, was für eine sündhafte Motivation eigentlich hinter ihrer guten Verkündigung steckt. Und die Anschuldigungen, die Paulus hier entgegengebracht werden, sind aus dem Text nicht ersichtlich, ist aber auch egal, weil sie falsch sind. Es sind falsche Anschuldigungen. Und Paulus führt das hier nur auf, dass er angegriffen wird, um einen authentischen Bericht aus Rom zu geben, was so in Rom passiert. Und diese Angriffe kamen und wurden noch unterstützt dadurch, dass Paulus jetzt eingesperrt war, dass er unter Hausarrest stand. Und diese Menschen hatten jetzt die Möglichkeit, ihre vermeintliche Reife und ihr größeres geistliches Verständnis ins Rampenlicht zu rücken und Paulus schlecht zu machen. Dass sie sich selbst ins Rampenlicht rückten, eine Motivation, die auch aus Neid und Streitsucht entstand, können wir in Vers 16 sehen. Diese verkündigen zwar Christus aus Selbstsucht, heißt es da. Wir sehen, wie sich die Bedeutung dieses Wortes Selbstsucht, darauf bezieht, wie man nur auf sich selbst bedacht ist. Das drückt es eigentlich schon aus. Und nur das tut, um selber am schnellsten, am besten, am einfachsten ans Ziel zu kommen. Und das ohne Rücksicht auf Verluste. Paulus Widersacher, die das Evangelium aus Neid und Streitsucht verkündigten, waren also selbstsüchtig und schauten nur auf das eigene Wohl. Ja, sie schossen quasi in die eigenen Reihen, ohne Rücksicht auf Verluste. Durch diese Motive, war ihre Verkündigung auch nicht lauter, wie wir in Vers 16 weiterlesen können. Da heißt es in Vers 16 weiter, diese verkündigen Christus zwar aus Selbstsucht, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch mehr Bedrängnis zuzufügen. Wenn es da heißt, nicht lauter, dann erinnern wir uns an die lauteren Tongefäße, ja, die ohne Risse waren. Und das haben wir gesehen, als wir uns Vers 10 angeschaut haben. Dass Paulus für die Philipper gebetet hat, dass sie lauter und ohne Anstoß vor Gott stehen sollten. Sie, die hier das Evangelium verkündigen, waren also nicht lauter. Das heißt, sie waren Tongefäße voller Risse, die man gesehen hat, sobald man sie in Sonnenlicht gehalten hat. Ja, heute wäre der perfekte Tag, um sowas zu prüfen. Aber dadurch sieht man es vielleicht nicht auf Anhieb, aber sobald man ins Sonnenlicht hält, sieht man die Risse. Und durch diese Selbstsucht und diese Nichtlauterkeit trieben sie es auf die Spitze, indem sie Christus eigentlich nur aus einer Motivation verkündigten. Nämlich, sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Sie haben mit aller Grausamkeit, die aus ihrem Neid und ihrer Streitsucht entstanden ist, versucht, Paulus Gefangenschaft zu nutzen, ihn in ein schlechtes Licht zu rücken und sich selbst in ein gutes Licht zu stellen. Ja, zu sagen, ja, Paulus ist aufgrund persönlicher Sünde im Gefängnis. Gott kann Paulus nicht mehr gebrauchen, deswegen ist er jetzt im Hausarrest. Aber wisst ihr was, Gott sei Dank geht es Paulus nicht darum, in einem guten Licht zu stehen. Und so freut er sich, dass das Evangelium verkündigt wird. Die Motive sind ihm in erster Linie egal. Wenn Paulus aber bei dieser Aussage bliebe, wäre es ganz schön trist und deprimierend zu lesen. Und man könnte meinen, Paulus, du hast irgendwas falsch gemacht. Aber da wir Gottes Wort in seiner Gesamtheit betrachten wollen, sehen wir, wie in Vers 14 andeutet, dass die meisten der Brüder ermutigt wurden. Er bleibt nicht hier auch nicht bei den negativen Schlagzeilen stehen, ja, sondern stellt die zweite Motivation, eine positive Motivation vor, und das aus guter Gesinnung oder aus Liebe. Das finden wir in dem zweiten Teil von Vers 15 und Vers 17. Andere aber aus guter Gesinnung. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Und das gibt Paulus natürlich freimütig und mit aller Freude zu, dass einige das Evangelium aus guten, aus reinen Motiven verkündigen. Die gute Gesinnung hier ist ein wichtiger Schlüssel in diesem Vers. Eudokia steht nämlich im direkten Gegensatz zu dem, was Neid und Streitsucht wollen. Eudokia, das griechische Wort für gute Gesinnung, beinhaltet, dem anderen nur das Beste zu wünschen und auch daran zu arbeiten, dass er es bekommen kann. Ja, dem anderen das Beste zu wünschen und auch daran zu arbeiten, dass er es bekommen kann oder sich auch dafür zu freuen, für den anderen. So haben wir neben denen, die Paulus Leid zufügen wollten, auch diejenigen, die Paulus aus seiner selbstlosen Motivation unterstützten und seinen Dienst wertschätzten und weiterführten. Diese verkündigen Christus aus Liebe. Und auch hier ist es nur einige Jahre her, dass Paulus wieder einmal an die Korinther schreibt, die von Streitigkeiten und Machtkämpfen geplagt waren. Da schreibt er, und das sind sehr bekannte Verse aus 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engeln redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so hätte ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib dahingäbe, damit ich verbrannt würde und keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Dann gegen Ende des Kapitels, nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ohne Liebe, ihr Lieben, kann der Dienst am Wort Gottes noch so perfekt vorbereitet sein. Oder der Gottesdienst noch so perfekt durchdacht sein, durchplant sein, können unsere Dienste noch so perfekt nach außen hin ausschauen. Im Endeffekt hat eine solche Form von Gottesdienst, die nicht aus Liebe geschieht, kein Wohlgefallen vor Gott. Es ist kein Wohlgeruch für unseren Herrn, auch wenn, wie wir gleich noch sehen werden, Gott sein Wort in jedem Fall gebraucht. Und das wusste Paulus, ja, der das an die Korinther schrieb. Und er freute sich darüber, dass es viele Geschwister gab, die das Evangelium aus Liebe verkündigten. Aus Liebe, hier in diesem Text, primär aus Liebe zu ihm, weil sie wissen, dass ich bestimmt bin, das Evangelium zu verteidigen. Paulus spricht von der Liebe zu ihm, aber das zeigt ja nur, dass diese Geschwister eine gute Gesinnung hatten. Gott und den Nächsten liebten und so auch sein Evangelium verbreiteten und predigten, und das aus einer guten Gesinnung. Sie wussten, dass Paulus nicht aufgrund persönlicher Sünde im Gefängnis saß oder dass sein Dienst von Gott verachtet wurde und er ihn deswegen gefangen nehmen ließ. Sie wussten, dass Paulus' Dienst auch im Gefängnis weiterging. Deshalb kümmerten sie sich um Paulus und suchten, seine Umstände so angenehm wie möglich zu machen. Und das können wir auch an den Geschwistern sehen, die zu dieser Zeit bei ihm waren, die zu ihm gesandt wurden. Wir erinnern uns an Epaphroditus, der nach Philippi zurückkehrt, um diesen Brief zu überbringen. Und diese Geschwister wussten, dass Paulus zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt war. Wir erinnern uns, er wird meinen Namen vor Heiden und Könige tragen, sagt Gott. Die Verteidigung sprach Paulus auch schon in Vers 7 an im Philipperbrief, in dem er sagt, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Die Geschwister in Philippi wussten, dass er das Evangelium verteidigen und bekräftigen würde und unterstützten ihn fleißig darin. Und er war bestimmt, das Evangelium zu verteidigen. Das Wort bestimmt wurde auch im militärischen Sinne gebraucht, und zwar für einen Sonderauftrag oder einen Sonderbefehl, zum Beispiel eine strategisch wichtige Position oder Person zu bewachen. Aber nicht nur im militärischen Gebrauch und nicht nur an dieser Stelle in der Bibel sehen wir dieses Wort bestimmt. Zum Beispiel sagt Simeon über Jesus Folgendes im Lukas-Evangelium. Siehe, dieser ist gesetzt, heißt in der Schlachter, dieser ist bestimmt, das gleiche Wort hier, zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Es wird von Anfang an gesagt, dass Christus dazu bestimmt ist. Paulus gebraucht diese Worte aber auch, um die Thessalonicher daran zu erinnern, warum er Timotheus zu ihnen sandte. Und da schreibt er, uns sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Auch hier zeigt Paulus noch einmal auf, dass wir bestimmt sind, auch zu leiden, Verfolgung zu erleiden. Und Paulus widerfährt das ganz akut. Paulus war von Gott vorherbestimmt, das Evangelium zu verteidigen. Seine Gefangenschaft in Rom war also keineswegs ein Zufallsprodukt oder eine Strafe für Paulus. Es war Gottes souveräner Plan, das Evangelium zu verteidigen, auch in Rom. Er war in Rom im Gefängnis, um das Evangelium zu verkündigen. Im Hausarrest, um das Evangelium zu verkündigen. Und tat das ungehindert und freimütig, ja? Mit aller Freimütigkeit, wie wir dem letzten Vers der Apostelgeschichte entnehmen können. Die Geschwister waren also entschlossen, das Werk, das Gott durch Paulus angefangen hatte, fortzuführen, um Gott die Ehre zu geben. In ihrer Motivation, das Evangelium zu verkündigen, war nichts Selbstsüchtiges oder Unlauteres. Ihre Verkündigung war selbstlos lauter und vor allem aus Liebe. Diese beiden Motivationen, Neid und Streitsucht auf der einen Seite und die Liebe, die gute Gesinnung auf der anderen, führen zu Paulus Reaktion. Und diese ist absolut fantastisch zu betrachten. Und wie schon vorher gesagt, sieht Paulus das große Ganze. Er sieht das ganze Bild, was Gott vorhat, wenn er diese Situation und die Motivation der Verkündiger betrachtet. Er guckt nicht auf sich selbst, was aus Vers 18 sichtbar wird. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Christus wird verkündigt. Und das ist Paulus am wichtigsten. Ob zum Vorwand oder in Wahrheit. Und der Vorwand bezieht sich hier eindeutig auf die getadelten Geschwister, die aus Neid und Streitsucht das Evangelium verkündigten. Auch wenn sie nicht aus Liebe und aus guten Motiven verkündigten und evangelisierten, so wusste Paulus dennoch, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird. Paulus findet es gewiss nicht gut, aus welcher Motivation sie das Evangelium verkündigen, nämlich sich zu erheben und ihm noch mehr Bedrängnis hinzuzufügen. Allerdings findet er die Botschaft, die sie bringen, sehr gut, weil er wusste, dass der souveräne Gott ihre Botschaft gebrauchen würde, solange Christus gepredigt wird. Die Kraft des Wortes Gottes hängt nicht von der Motivation des Verkündigers ab. Und das perfekte Beispiel dafür, ein gutes Beispiel dafür, wie wirksam Gottes Wort ist, auch wenn die Motivation nahe des Abgrunds ist, sehen wir in Gottes Wort selbst. Dazu dürft ihr kurz den Propheten Jona aufschlagen. Und zwar ins 4. Kapitel, und wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte von Jona. Er wird von Gott aufgefordert, nach Ninive zu gehen und Gericht anzukündigen. Aber er hat rebelliert und ist in entgegengesetzte Richtung, Richtung Tarsus, vor Gott geflohen. Aber Gott hat ihm auf wunderbar erschreckende Weise gezeigt, wer die Kontrolle hat und wer die Macht hat, nämlich er selbst. Und so wurde Jona von einem Fisch verschluckt und wieder ausgespuckt, ging nach Ninive, um Gottes Wort, sein Gericht zu verkündigen. Und da heißt es, bevor wir ins 4. Kapitel kommen, und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Dann heißt es später in Kapitel 3, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Gott hat also sein Wort großartig gebraucht, um die Niniveiten zur Buße zu führen, wenngleich auch die Motivation von Jona nicht die richtige war. Und das wollen wir in Kapitel 4 näher betrachten. Gott verschont also die Niniveiten, und dann heißt es da in Kapitel 4 ab Vers 1, das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Jona war also neidisch. Er hat den Niniveiten nicht gegönnt, dass sie jetzt das bekommen haben, dass sie Gnade erfahren haben, und fährt fort, indem er in seinem Zorn sagt, in seiner Wut sagt: Denn ich wusste, dass du ein gnädiger Gott und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zornig bist? Was für eine Reaktion, die aus Neid entstehen kann. Wie sehen wir unerbitterlichen Zorn, sogar Zorn, der ihn sterben lassen will und Streitsucht hervorrufen kann. Er streitet mit Gott. Anstatt sich über Gottes Gnade, Güte und Barmherzigkeit zu freuen, ist er zornig. Und Gott gebraucht sein Wort trotzdem. Auch wenn die Motive falsch, nicht lauter und selbstsüchtig sind. Denn im Propheten Jesaja stehen sehr ermutigende Worte. Und lasst euch durch diese Worte wirklich ermutigen. Da heißt es: Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Was für ermutigende Worte. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Es wird das bewirken, was Gott will, was er möchte. Das wusste Paulus auch, ja? Schließlich kannte er die Schriften wie seine eigenen Hosentaschen, was die damals schon gab. Und er wusste, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, wenngleich es dem, der Gottes Wort aus falschen Motiven verkündigt, nichts bringt und wie Stroh im Feuer verbrennen wird. Diese Worte und Gedanken, ihr Lieben, sollten den Philippern damals und auch uns heute aber absolut keinen Anlass geben, zu denken und zu sagen, ach, Hauptsache ich habe Christus verkündigt, ja, Gottes Wort kommt ja eh nicht leer zurück, ohne Rücksicht auf andere Geschwister, aus Neid oder Streitsucht, eben aus solchen Motiven sollte das Evangelium niemals verkündigt werden. Sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, zu denken oder gar auszusprechen, na warte, dir zeige ich's, weil ich kann es viel besser, ich weiß, wie es viel besser geht, das ist Sünde. Und das sage ich hier sehr deutlich, es ist Sünde. Neid, Streit und Selbstsucht sind Sünde und erfordern Buße. Sich über den anderen zu stellen, in Gedanken oder in Taten, widerspricht direkt Gottes Geboten. Und auch Paulus macht die Philipper darauf aufmerksam, indem er in Kapitel 2 im Philipperbrief schreibt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Er spricht hier nicht, dass wir alle eifersüchtig werden sollen, ja? Denn er sagt weiter, wir sollen gesinnt sein, wie Christus auch gesinnt war. Christus hat sich selbst erniedrigt. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ihr Lieben, hier wird es wieder deutlich. Es geht um Christus, nicht um Paulus. Es geht um Christus, nicht um dich. Es geht um Christus, nicht um mich. Sind wir uns dessen bewusst, dass es um Christus geht? Paulus wusste, dass es darum geht und er freute sich, dass das Evangelium auf jeden Fall verkündigt wird, sei es mit Vorwand oder aus Wahrheit. Dies aus Wahrheit bezieht sich hier nicht darauf, dass Gottes Wort richtig ausgelegt wird oder in Wahrheit ausgelegt wird, weil das tun die anderen ja auch, sondern es bezieht sich vielmehr auf die Einstellung derjenigen, die Gottes Wort verkündigen. Ihre Einstellung war wahr. Unsere Einstellung sollte wahr sein und somit gut und lauter. Sie verkündigten Christus aus Liebe und Wahrheit. Sie waren integer und ihre Verkündigung hat sich in ihrem Leben widergespiegelt. Im Gegensatz zu denen, die das reine Evangelium aus unreinen Motiven verkündigten, verkündigen sie das reine Evangelium aus reinen Motiven. Paulus wusste, dass das Evangelium in jedem Fall akkurat wiedergegeben wird und freut sich darin. Und unterstreicht es nochmal, indem er sagt, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Und das ist ein Todesstoß für diejenigen, die Paulus noch mehr Leid zufügen wollten. Es ist ihnen nicht gelungen, denn Paulus schaut auf das, was Gott wirkt, nicht auf das, was ihm widerfährt. Und Gott wirkt auf eine großartige Art und Weise, indem er sein Wort nicht leer zurückkommen lässt. Und ein schottischer Geistlicher, John Eadie, hat in seinem Philipper-Kommentar weise gesagt, das Gute liegt im Evangelium, nicht dem Evangelisten. In der Auslegung und nicht dem Ausleger. Nochmal, das Gute liegt im Evangelium, nicht dem Evangelisten. In der Auslegung und nicht dem Ausleger. Gottes Wort, ihr Lieben, kommt nicht leer zurück. Die Frage, die sich aber dir und mir stellen muss, ist die, aus welcher Motivation verkündigst du Christus? Aus welcher Motivation tust du, was du tust, indem du Christus dienst? Tust du es aus Neid und Streitsucht, um anderen zu beweisen, dass du es besser kannst, um dich ins Rampenlicht zu stellen? Dann tue Buße. und achte den anderen höher als dich selbst, indem du Gottes Wort aus Liebe und Wahrheit verkündigst. Vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die darum leiden, weil jemand auf deine Kosten Gottes Wort verkündigt und dich gezielt schlecht macht vor anderen und du dir sagst, ja, der macht es nur, um mich zu ärgern, und fängst an, um dich selbst zu drehen. Hey, dann vielleicht ist das so. Vielleicht wirst du schlecht gemacht in der Verkündigung des Evangeliums eines anderen, aber dann schau nicht auf das, was dir widerfährt, sondern schau auf das, was Gott wirkt. Sein Wort kommt nicht leer zurück und wenn Christus verkündigt wird, dann wird Gott das gebrauchen. Und wenn du zu denen gehörst, die Christus aus Liebe und Wahrheit verkündigen, dann hey, mach weiter so. Ja, ermutige den anderen, ermutigt einander, helft einander, Christus in Wahrheit und Liebe zu verkündigen. Amen.